Werte Hörer, welchen Sinn hat Windkraft in der Schweiz? Welche Vorteile brächte eine Politikerhaftung mit sich und warum hängt der Staat Großbritannien etliche Nationalflaggen ab? Diese und viele andere Fragen haben wir unseren Gästen in dieser Woche gestellt. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Die Schweizer Politik will die Energiewende unter anderem mit der Windkraft bewältigen. Der aktuelle Anteil der Windkraft an der Gesamtstromproduktion der Schweiz liegt bei 0,2 bis 0,3%. 13 Windparks gibt es aktuell, weitere sind geplant. Insbesondere mit Blick auf die Energiestrategie 2050. Elias Vogt, Kritiker dieser Offensive und Präsident von Freie Landschaft Schweiz, erklärte die Absicht hinter zwei Volksinitiativen, die für Gegenwind sorgen.
Windkraftanlagen haben in der Schweiz eigentlich nie existiert. Die Schweiz ist kein Windland. Es gab in der Schweiz eine einzige Windmühle, Genfersee, im Mittelalter. Und sonst hat Windkraft eigentlich nie eine Rolle gespielt, eben weil es viel zu wenig Wind hat. Und wenn ein Müller auf die Idee gekommen wäre, sein Korn mit Windenergie zu mahlen, dann hätte er sehr lange warten müssen, bis die Windmühle auch funktioniert hätte. Und jetzt im Zuge dieser Energiewende ist die erneuerbare Energie Windkraft plötzlich in aller Munde und wird sehr stark subventioniert. Und eben mit Subventionen ist es plötzlich auch für die großen Stromkonzerne und für die Landeigentümer interessant, riesige Windkraftanlagen aufzustellen. Doch in der Schweiz hat es sehr wenig Platz. Die Windkraft würde enorme Schäden verursachen und entsprechend gibt es grundsätzlichen Widerstand gegen Windkraftanlagen in der Schweiz. Es ist so, dass die Schweizer Stimmbevölkerung mehrfach sich dazu geäußert hat, dass man mehr erneuerbare Energien zubauen möchte, allerdings auch stets unter dem Versprechen der Regierung, dass der Naturschutz dabei berücksichtigt werden soll und auch die demokratische Mitsprache. Es ist jedoch so, dass die Gesetze, die unterdessen vom Gesetzgeber, vom Parlament verabschiedet worden sind, dass diese eben den Naturschutz ritzen und verschiedene Kantone in der Schweiz haben das Mitspracherecht der Gemeinden abgeschafft. Bisher war es in der Schweiz eigentlich normal, dass keine Windturbinen in Wäldern errichtet werden und dass die betroffenen Gemeinden mitreden dürfen beim Bau von Windkraftanlagen. Und unsere Initiativen möchten einfach diese beiden Aspekte, den Naturschutz und die direkte Demokratie, sicherstellen und auch in dem Sinne Rechtssicherheit schaffen, weil bisher war es immer so, dass erst ganz am Ende nach einem langen Planungsverfahren über Windkraftanlagen abgestimmt worden ist. Unsere Initiative zum Beispiel, die möchte, dass bereits zu Beginn eines Projekts schon über Windkraftanlagen verbindlich abgestimmt werden kann. Das sollte eigentlich auch im Interesse der Promotoren liegen, dass sie frühzeitig keinen Widerstand mehr hätten, wenn sie wissen, die Bevölkerung steht hinter einem Projekt. Es gibt beispielsweise die Präsidentin der Grünen, die behauptet hat, Windkraftanlagen seien nur dort im Wald geplant, wo es sowieso praktisch keine Biodiversität gäbe. Das ist natürlich Blödsinn. Allein im Kanton Zürich sind über 100 Windturbinen geplant, fast alle davon im Wald und sehr viele davon an Orten, die für die Biodiversität eine große Rolle spielen. Und für eine Windturbine muss ein Fußballfeld Wald gerodet werden. Das heißt, dort wird dann gekiest, dort wird der Humus abgetragen, dort hat dann die Sonne freien Zugriff sozusagen. Sie kann dann den Wald von innen her aufheizen. Der Wind bekommt die Möglichkeit, in den Wald einzudringen. Das gibt sehr üble Wunden am Wald. Das gibt große Schäden an der Biodiversität, wenn man im Wald Windkraftanlagen errichtet. Die Aussichten, dass eine Einsprache schlussendlich dazu führt, dass eine Windkraftanlage verhindert oder angepasst wird, diese Chance ist eigentlich weg, weil man hat das nationale Interesse an Windkraftanlagen eingeführt und dieses nationale Interesse geht unterdessen allen anderen Interessen vor. Das mag jetzt sehr technisch klingen, schlussendlich hat es zur Folge, dass Einzelpersonen, die besonders von Windkraftanlagen betroffen sind, sich nicht mehr wehren können und auch Umweltverbände sich schlussendlich kaum mehr gegen Windkraftanlagen wehren können. Wenn der Kanton, wenn die Gemeinden, wenn die Promotoren Windkraftanlagen vorsehen, dann ist praktisch kein Widerstand mehr möglich. Deshalb ist uns die demokratische Mitsprache der betroffenen Bevölkerung, den betroffenen Gemeinden eben wichtig, dass man die Bevölkerung überzeugt und der Bevölkerung eben auch die Möglichkeit gibt, Ja oder Nein zu einem Projekt zu sagen und nicht einfach über die Köpfe der Betroffenen hinweg eine Energiestrategie, eine Energiewende praktiziert, die schlussendlich zu großem Widerstand und zu großen Schäden an der Natur und an den Liegenschaftswerten bei den Nachbarn führt.
Hinter den Kulissen der Kleinpartei Werteunion rumort es. Der Parteivorsitzende Hans-Georg Maaßen sprach über die Vorgänge und seine Drohung, das rumpelnde Schiff zu verlassen. In einem Statement vom 26. August erklärte er, dass er nicht wisse, ob er der Partei in 2 oder 3 Wochen noch angehören werde.
Aus meiner Sicht geht es um die Unternehmenskultur, die für mich zentral ist. Was für mich auch letztendlich ein Grund war, nicht mehr in der CDU zu sein, sondern die Werteunion eben zu gründen. Und dazu gehört, dass man miteinander spricht, dass man versucht, mit einem hohen Maß auch an Abstimmung mit anderen Ergebnisse zu produzieren und nicht versucht, andere zu bestimmen, Seilschaften zu bilden, Intrigen zu spinnen. Und ich habe den Eindruck, diese Unternehmenskultur, die ich von der Werteunion fordere, ist zu einem Teil verloren gegangen. Und da habe ich gesagt, wenn sich das durchsetzt, ist das eben nicht mehr meine Partei. Meine Auffassung von Demokratie in einer Partei ist, dass alle miteinander reden müssen und man versuchen muss, auch alle mitzunehmen. Und das vermisse ich derzeit. Ich habe eigentlich zu Herrn Jörg Meuthen eigentlich immer ein positives Verhältnis gehabt. Ich schätze seine Fachkompetenz auch. Ich schätze auch sein wirklich seriöses Auftreten, sein gewinnendes Auftreten. Aber was ich nicht verstanden habe in den letzten Monaten, dass es zu dieser Verhärtung kam im Parteivorstand, dass man eben gefordert hatte, mit 6-5 Stimmen immer wieder abzustimmen, wo ich gesagt habe, Leute, wir können über Themen wie Geschäftsordnung, Geschäftsverteilungsplan nicht mit derartigen Mehrheiten abstimmen, sondern wir müssen alle mitnehmen. Das Gleiche war auch beim Bundesparteitag, wo ich letztendlich Parteivorsitzenden Parteitag dadurch gerettet hatte, dass ich dann zuletzt versucht habe, alle an einen Tisch zu holen. Und das ist mir auch gelungen. Im Vorfeld hat man mit den maßgebenden Leuten nicht geredet. Man hat sich darauf verlassen, man hat die Mehrheit und man könnte so ein Ding im Parteitag durchsetzen. Das ist eine Unternehmenskultur, die ich in der CDU und in anderen Parteien erlebt habe. Wer die Mehrheit hat, hat die Macht und die anderen haben sich zu fügen oder zu gehen. Das ist nicht meine Unternehmenskultur, das wäre auch nicht meine Partei. Und wir sind genau als Gegenstück auch in der Hinsicht angetreten zur CDU, weil wir versuchen, ein hohes Maß auch an Abstimmung innerhalb der Partei hinzubekommen, die Leute mitzunehmen. Und das fehlt derzeit leider im Vorstand. Das fehlt derzeit leider auch auf anderen Ebenen. Und dafür trete ich ein. Und wenn ich mich nicht durchsetzen kann, habe ich auch gesagt, dann ist das nicht mehr meine Heimat, weil ich will keine Konfrontation in der Partei, keine 6-5 Abstimmung, keine Kampfabstimmung um ein Parteiprogramm, sondern wir müssen nach außen mit einem hohen Maß an Geschlossenheit antreten. Der Kampf sollte nicht in der Partei geführt werden, sondern gegen den politischen Gegner und der ist stark und schwer genug zu besiegen. Eine Partei kann nicht wirken ohne Visibilität, ohne öffentliche Sichtbarkeit, auch nicht ohne Finanzmittel, ohne Medienpräsenz. Das funktioniert nicht. Ich bin nach wie vor noch davon überzeugt, dass, ich sage mal, das Geschäftsmodell Werteunion einer bürgerlichen, konservativ-liberalen Partei trägt, dass die Wähler nicht mehr CDU wählen wollen und auch eine Alternative zur AfD haben wollen. Ich bin überzeugt, dass dieses Modell gerade in Westdeutschland trägt, aber die Wähler müssen wissen, dass wir da sind. Die müssen das Angebot kennen. Und wie ich sage, die Nachfrage ist da. Und diese Visibilität bekommt man nur zum Teil über die Massenmedien. Da haben wir lernen müssen, dass die Massenmedien uns totschweigen, weil wir auch als eine Gefahr gesehen werden für das Establishment, weil wir als Gefahr angesehen werden, weil wir sagen, wir kennen keine Brandmauern, wir reden und kooperieren auch mit der AfD, wenn wir es wollen und für richtig halten. Aber uns ist es nicht gelungen, über alternative Medien, über soziale Medien die Bekanntheit zu bekommen, dass wir jedenfalls bei unseren Zielgruppen bekannt sind. Das ist unserer eigenen Schwäche geschuldet. Unser Vorstand sollte ein Arbeitsvorstand sein und kein Repräsentationsvorstand. Die notwendigen Arbeiten sind in Teilen leider nicht erledigt worden. Uns fehlt in Teilen auch das Geld, um das durchsetzen zu können, auch das Know-how. Und das sind, muss ich sagen, leider große Defizite, wo, wenn ich so als Projektmanager mich hier ausdrücken würde, ich sage, es fehlt die Reife letztendlich, um das zu erzielen, was wir wollten. Ich würde sagen, bei einer Messlatte von 1 bis 10 sind wir allenfalls bei 2. Wir können wesentlich besser werden. Es gibt Möglichkeiten, das zu erzielen. Man kann sich orientieren an den Linken, die es geschafft haben, von 3% auf 8% zu kommen mit den richtigen Mitteln. Uns ist es nicht gelungen, weil wir auch nicht die richtigen Leute hatten und nicht das richtige Bewusstsein, das zu tun. Aber man kann es ändern, wenn man will. Aber ich sehe nicht, dass dieser Vorstand derzeit in der Lage ist, das anzupacken.
In der Westschweizer Stadt Lausanne kam es in der Nacht zum 24. August zu einer Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem 17-jährigen Rollerfahrer. Für ihn endete diese Fahrt tödlich, denn er kollidierte 4 Uhr morgens mit einer Wand. Daraufhin entbrannten tagelange Aufstände, in denen Gebrandschatzt und Pyrotechnik gegen die Polizei eingesetzt wurde. Nun steht der Vorwurf des Rassismus gegen diese Polizei im Raum. Der Journalist Philipp Gut erklärte die Hintergründe.
Es gibt natürlich, das ist bekannt, im Umfeld der linksextremen Szene in Zürich jeweils am 1. Mai zum Beispiel gewalttätige, chaotische Ausschreitungen. Das war über Jahre, Jahrzehnte hinweg ein großes Problem. Das ist bekannt. Man kennt es natürlich auch zum Teil aus dem Umfeld von Fußball-Hooligans, dass es zu gewalttätigen Ausschreitungen auch gegen Ordnungskräfte kommt. Aber dass das in einer Stadt so geschieht, mit eben Bildern, die dann schon irgendwie auch an die Pariser Banlieues erinnern, das ist so mir nie untergekommen. Es ist auch offenbar so, wenn man ein bisschen ins europäische Umfeld schaut, dass das auch so festgestellt wird. Also die Bild-Zeitung, immerhin die größte Zeitung in Deutschland, hat geschrieben, eine Schweizer Stadt versinke in Krawallen. Also das sind schon Signale nach außen, die man sich nicht unbedingt gewöhnt ist von der Schweiz und die man natürlich auch nicht so möchte. Also es sind ja schon erschreckende Signale, die da ausgesendet werden, wenn es da zu solchen gewalttätigen Ausschreitungen kommt. Das war doch 2-3 Mal hintereinander und eben, wie gesagt, ob es da noch weitergeht, wissen wir im Moment noch nicht. Überall, wo das so geschrieben ist, sind natürlich schon viele Jugendliche auch mit Migrationshintergrund, manchmal sagt man auch Migrationsvordergrund, das ist festzustellen, aber, und das ist etwas, was in der medialen Berichterstattung doch ziemlich unterbeleuchtet worden ist, es sind auch Linksextreme dabei gewesen, es hat da ganz wüste Szenen gegeben, die haben einen lokalen Politiker der SVP, der Schweizerischen Volkspartei, verfolgt. Diese Videos sind jetzt auch aufgetaucht, also mehrere Menschen Linksextreme, der Antifa, wie man so sagt, verfolgen da einen einzelnen Politiker und das ist natürlich auch etwas, ja, was man sich eigentlich in diesem Land nicht gewohnt ist und auch, wie im vorherigen Fall, auch so nicht sehen will, also dass man da auf einen Andersdenkenden, auf einen gewählten, demokratisch legitimierten Politiker ja losgeht, versucht ihn auch physisch zu packen, ihn zu malträtieren, das sind doch sehr bedenkliche Zustände. Man denke da auch mal, wenn es umgekehrt wäre, also wenn es rechtsextrem Extreme, die aber nie so mächtig sind, nie so groß in der Szene wie die Linksextremen, wenn die jetzt auf einen Sozialdemokraten zum Beispiel eine Hetzjagd veranstaltet hätten, das wäre tagelang ein Schlagzeilen gewesen, dann wäre das Abendland untergegangen, ein bisschen zugespitzt gesagt. Also offenbar, um auf deine Frage zurückzukommen, sind das nicht nur Jugendliche aus dem migrantischen Milieu, es ist offenbar auch zum Teil die linksextreme Szene, die da hinter diesen Randalen steckt. Natürlich ist dieser Unfall tot? Das ist ein tragischer Unfall tot. Natürlich, wenn jemand mit 17 stirbt, ist das immer tragisch. Das kann man jetzt ohne Eifer und Zorn natürlich so feststellen. Das ist natürlich so. Aber es scheint schon so auch zu sein, dass da gewisse Leute natürlich auch das benutzt haben, um da eben gegen den Staat vorzugehen, gegen die Ordnungshüter und da diese Randale zu veranstalten. Also es ist sicher nicht nur eine spontane Aufwallung. Und auch diese spontane Aufwallung ist natürlich ja nicht richtig. Ich meine, Ukraine. Was ist da passiert? Da wurden ganz wilde Spekulationen herumgereicht in den sozialen Medien. Ein Jugendlicher hat zum Beispiel gegenüber einer Zeitung ausgesagt, das Polizeiauto habe diesen Roller gestreift. Danach sei der Junge verunfallt. Das ist überhaupt nicht wahr. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen auch ein Kommuniqué veröffentlicht, in dem sie klar sagt, die Polizei habe genügend Abstand gehalten. Auch muss man natürlich die Frage stellen, warum flüchtet überhaupt jemand von der Polizei? Das ist ja schon ein Fehlverhalten, das geht eigentlich auch nicht. Und dann noch auf einem gestohlenen Motorrad, auf einem Roller, das sind schon Dinge, ja, die jetzt auch ein bisschen unter den Tisch fallen. Und es mutet für mich schon recht merkwürdig an, dass man das jetzt ja quasi den bösen Polizisten in die Schuhe schieben will. Das scheint mir auch ein Ablenkungsmanöver zu sein von größeren Problemen, eben von zum Teil importierter Gewalt, Kriminalität, auch in diesem migrantisch geprägten Milieu.
Gemäß einer Studie des WDR vom Mai 2025 halten 2/3 der Deutschen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für unverzichtbar. Die Studie wird vom NDR selbst als repräsentativ beschrieben und von etlichen Medien als Beweis für ihre gute Arbeit zitiert. Wenn jedoch der ÖRR eine vom Steuerzahler zwangsfinanzierte Studie in Auftrag gibt, die seine eigene Qualität bestätigt, dann ist das so, als gibt ein großes Pharmaunternehmen eine Studie bei sich selbst in Auftrag, die ein gefährliches Präparat für sicher erklärt und damit vermarktungstauglich macht. Oder anders, sie ist ein repräsentativer Witz. Nach der themenübergreifenden Krisenpropaganda der vergangenen Jahre sind kritische Stimmen immer zahlreicher und lauter geworden, unter anderem die des Kommunikationswissenschaftlers Professor Michael Mayn. Er ist der Ansicht, der ÖRR ist zum Staatsfunk verkommen. In seinem neuen Buch »Der Staatsfunk, ARD und Co. sind am Ende oder müssen neu erfunden werden« widmet er sich diesem Thema.
Ja, ich halte von dieser Forschung zu Vertrauen in die Medien, zur Glaubwürdigkeit der Medien generell nicht sehr viel. Muss man sich ja immer überlegen, was antwortet man, wenn man angerufen wird oder sogar persönlich gefragt wird, ob man den Medien vertraut. Woran denkt man da? Denkt man an den Kontrafunk oder denkt man an die Tagesschau, die Sportsendung, den Wetterbericht? Man findet eigentlich keinen Bezugspunkt. Deshalb habe ich schon vor etlichen Jahren darüber geschrieben, dass diese Art von Forschung eigentlich nach Systemzufriedenheit fragt. Die Frage, vertrauen Sie den Medien, glauben Sie den Medien, ist eine Metapher für das Vertrauen in das System. Wenn wir also mehr Medienvertrauen haben, dann sind die Leute insgesamt zufriedener. Wenn wir weniger Medienvertrauen haben, sind sie insgesamt unzufriedener. Es soll demokratisch aussehen, sieht demokratisch aus, aber der Rundfunk ist fest in der Hand des Staates. Ich schreibe ja dort über die 3 Medienmärchen, 2 haben Sie jetzt erwähnt. Das eine Märchen erzählt uns, der Journalismus könne objektiv, unabhängig sein, würde Vielfalt liefern, sei neutral. Das zweite Märchen behauptet, er sei so etwas wie eine vierte Gewalt, ein Gegenspieler zu den anderen 3 Gewalten, zu Verwaltungen, Parlamenten und Gerichten, wenn die denn im Gleichklang funktionieren, wenn dort offenkundig die Gewaltenteilung nicht mehr funktioniert, dann, so sagt dieses Märchen, kommt der Journalismus, kommt möglicherweise sogar dieser Rundfunk und hilft uns. Der dritte Teil des Märchens ist, glaube ich, der perfideste, weil er uns erzählt, dass der Rundfunk uns gehört, dass er von unseren Leuten kontrolliert wird und dass wir deshalb doch freiwillig eine gar nicht so kleine Summe pro Monat bezahlen. Das haben Sie ja am Anfang schön erwähnt, die vielen Initiativen, die sich genau mit diesem Teil beschäftigen. Wenn man da genauer reinschaut, sieht man, dass an keiner Stelle Unabhängigkeit da ist, dass der Staat an keiner Stelle Luft an diesen Rundfunk lässt, dass er dafür sorgt, dass nichts über die Sender geht, was seinen Interessen schaden könnte und umgekehrt genau das unters Volk gebracht wird, was er unters Volk gebracht haben möchte. Wir haben einen Staatsfunk, der gedeckt wird von einem Märchen, das behauptet, wir hätten keinen Staatsfunk. Da geht es zum einen um die Gremien, also um die Räte. Wir haben bei jeder Rundfunkanstalt einen Rundfunkrat oder Hörfunkrat, Fernsehrat, da man Deutschlandradio und ZDF mit einbezieht, und einen Verwaltungsrat. Gibt eine aktuelle Studie der Otto-Brenner-Stiftung, IG Metall, nahe, also unverdächtig, jetzt was gegen diese Konstruktion zu haben. Diese Studie zeigt, dass 40% bzw. 50% der Sitze in diesen Räten politiknah sind. Wer Programm machen darf und wie das Geld verteilt wird, das wird von Menschen bestimmt, die, wenn das Märchen stimmen würde, die ja eigentlich vom Journalismus kontrolliert werden sollten. Hier sieht man, wie sich die Verhältnisse umgedreht haben. Die Politik kontrolliert ihre Kontrolleure. Der NDR hat ja vor 2 Jahren so einen schönen Klimabericht gemacht, hat also nichts mit CO2 zu tun, sondern mit dem Arbeitsklima im Haus. Man hat da 1000 Leute befragt, die beim NDR arbeiten. Das ist die Anstalt, die für Tagesthemen und Tagesschau zuständig ist, und hat ein verheerendes Bild vom Klima im Sender gezeichnet. Da herrscht Angst, da herrscht gegenseitiges Belauern, auf jeden Fall keine Atmosphäre, die in irgendeiner Weise Kreativität begünstigt. Man erzählt uns ja, dass wir uns beschweren können, wenn uns das Programm nicht gefällt und dass Menschen, die in diesen Räten sitzen, darüber befinden. Wenn man da mal genauer reinschaut, sieht man, dass jede Beschwerde eigentlich 2-mal abgeschickt werden muss. Beim ersten Mal bekommen wir einen Brief vom Intendanten, der uns sagt, naja, meine Leute haben schon gut gearbeitet, so schlimm ist das alles gar nicht. Wenn man sich dann nochmal beschwert, dann erst kommt diese Beschwerde in die Gremien. Die Zahlen für 23 und 24 habe ich mir jetzt für dieses Buch Staatsfunk angeschaut, sind genau 5 Beschwerden für berechtigt gehalten worden.
Gestern ist der 25. Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SCO, in China zu Ende gegangen. Zu dieser Organisation gehören China, Indien, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan. BRICS-Experte Stefan Ossenkopp schilderte seinen Eindruck. Sieht man daran ein Schwinden der Hegemonie westlicher Bündnisse?
Definitiv sehen wir das. Das ist die Schuld des Westens selber, der bestimmte strategische Dinge vollkommen falsch eingeschätzt hat. Natürlich die Länder des globalen Südens in Afrika, in Lateinamerika, Südostasien. Also der Westen hat es strategisch falsch eingeschätzt, dass diese Länder am Ende des Tages doch eine Ordnung haben wollen international, indem sie nicht nur die Rohstofflager sind und die billigen Arbeitskräfte für die etablierten Kräfte, die schon gestärkt aus der Kolonialzeit und dann natürlich auch in der Nachkriegszeit hervorgegangen sind, sondern sie wollen letztlich eine neue internationale Ordnung. Und der Westen hat das immer ignoriert. Er hat die BRICS ignoriert, er hat die SCO ignoriert, er hat die blockfreie Bewegung, also deren Vorläufer, ignoriert. Und das kann er nicht mehr. Jetzt mit der Shanghai Cooperation Organization hat sich die globale Mehrheit ganz klar eine Agenda gegeben, eine neue internationale gerechte Weltwirtschaftsordnung auf die Beine zu stellen. Daran kommt man nicht mehr vorbei. Die SCO ist gegründet worden mit ihrer Vorläuferorganisation Shanghai Five. Das waren China, Russland und 3 Länder Zentralasiens, vor allem Kasachstan, Tadschikistan, Kirgisistan. Die Ziele waren die Herstellung der inneren Sicherheit, vor allen Dingen die Bekämpfung von Separatismus, von terroristischen Bewegungen, aber auch von Waffen- und Drogenschmuggel. Und dann kam Usbekistan dazu und dann hat man 2001 diese SCO gegründet in Shanghai. Dort ist auch noch die Gründungscharta. Dort hat man den sogenannten Shanghai Spirit begründet. Im Grunde ist der Ursprung der SCO erstmal eine Bewegung zur Herstellung von Sicherheitskooperation, hat sich aber sehr schnell ausgeweitet, als dann 2017 Staaten wie Indien und Pakistan hinzukamen, und jetzt gibt es mittlerweile 10 Mitglieder, 2 Beobachterländer und 12 Partnerstaaten. Die repräsentieren also jetzt gut 46-47% der Weltgemeinschaft. Und denen geht es jetzt wirklich darum, da einen Konsens zu finden, wie man eine neue internationale Ordnung aufbaut, die gegründet ist auf diesem Shanghaier Geist oder Shanghai Spirit, also gegenseitigen Respekt, Nicht-Einmischung, Nicht-Konfrontation, die alten Ideale der blockfreien Bewegung eigentlich. Bei den BRICS-Staaten würde ich sagen, ist es so ähnlich, aber da geht es in erster Linie um ein neues internationales Finanzsystem. Es gibt ja schon länger die BRICS Development Bank, und es geht um die Ausweitung von Investitionen und Handel. Man kann diese Dinge heutzutage nicht mehr ganz sauber trennen, weil natürlich auch die Mitglieder sich überschneiden, vor allen Dingen natürlich Indien, China und Russland. Ich würde sagen, das ist vielleicht jetzt so eine Art Tandem-Motor geworden. Und besonders wichtig ist Zusammenkunft zwischen Modi, Xi Jinping und Putin, sowohl bei dem SCO-Treffen als auch am Mittwoch bei der 80. Gedenkfeier zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien. Weil wenn Russland, China und Indien sich nicht auseinander dividieren lassen, sondern ihren strategischen Fokus gemeinsam finden, dann muss der Westen wirklich langsam hellhörig werden und sehen, dass die unipolare Ordnung unter der Vorherrschaft der angloamerikanischen Sphäre und der NATO keine Zukunft hat. Und es gibt zwei Möglichkeiten, sich dem entgegenzustellen und weltweites Chaos anzurichten oder mit denen zu kooperieren. Und alle Anzeichen, die man jetzt aus China hört, gehen eigentlich in die Richtung, dass man einer Kooperation mit dem Westen nicht abgeneigt ist. Sieht man ja auch an dem Treffen zwischen Putin und Trump in Alaska. Also Deutschland müsste eigentlich hier auch eher Chancen suchen anstatt Konfrontationen.
1986 hat Norbert Blüm, der damalige deutsche CDU-Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, ein Versprechen geäußert. Er posierte für eine Werbekampagne vor einer Litfaßsäule, die die Aufschrift trug: Eins ist sicher, die Rente. Seitdem sind fast 40 Jahre vergangen. Wie sieht es heute um die Rente in Deutschland aus? Und wie kann sie zukunftssicher gestaltet werden? Mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Bernd Raffelhüschen sprachen wir über versteckte Staatsschulden und ein Rentensystem unter Dauerstress.
Die Menschen haben jedenfalls im Gros, nicht alle, aber doch die meisten, Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt und haben insofern natürlich das Recht des Generationenvertrages, nämlich auf eine Auszahlung der entsprechenden Leistung. So, und das ist klar, dieses Recht darf man ihnen auch nicht streitig machen. Die Frage ist natürlich nur, wie hoch dieses Recht bedient werden kann. Und das liegt nun auch daran, nicht nur wie viele Menschen diese entsprechenden Ansprüche stellen, sondern auch wie viele Menschen diese entsprechenden Ansprüche bedienen. Das heißt, per Beitragszahlung die Leistung refinanzieren, per Steuerzahlung die Leistung refinanzieren. Denn im Wesentlichen sind Rentenempfänger alt, das liegt in der Natur der Sache. Im Wesentlichen sind Kranke aber auch alt, auch das liegt in der Natur des Menschen. Und pflegebedürftig sind nun mal die ältesten Alten. Das heißt, in allen Sozialversicherungssystemen haben wir die Alten als Nutznießer und diese Alten werden eben halt sich verdoppeln. Da gibt es keine Diskussion mehr, das wissen wir seit 30, 40 Jahren schon. Und die entsprechenden Beitragszahler werden, wenn es gut läuft, irgendwo bei, sagen wir mal, 4/5, also circa 80, wenn es gut läuft, 82-83% der heutigen Beitragszahler sein. Das heißt, wir werden mit 80% im günstigsten aller möglichen Fälle doppelt so viele Rentner, doppelt so viele Kranke und fast dreimal so viele Pflegebedürftige finanzieren müssen. Und dass so eine Umlage natürlich überstrapaziert, weil wir dann entsprechend Beiträge oder Steuern massiv erhöhen müssen oder Leistungen kürzen müssen, eins von beiden, um die Nachhaltigkeit wiederherzustellen, steht außer Frage. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Das Problem ist ja einfach, dass wir Beschlüsse haben, Staatsschulden zu erhöhen. Wenn diese Staatsschulderhöhung noch nicht ausgegeben ist, dann haben wir eine Freigabe zum Drucken von Bundesobligationen in der Größenordnung von ca. 20% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, die Staatsverschuldung Deutschlands wird grob berechnet von 60-80% wachsen. Teile dieser Leistungszusagen, also Leistungszusagen an die Bundeswehr, Leistungszusagen an die Infrastrukturmaßnahmen der Länder und so weiter und so fort, Teile davon sind bereits in dem Haushalt eingebaut, aber tatsächlich sind noch keine Bundesobligationen quasi gedruckt. Und deshalb sind wir immer vorsichtig in dem Zuordnen. Also ob Sie jetzt 20% sagen, sind die expliziten Schulden gewachsen oder ob Sie sagen, 20% sind die impliziten Staatsschulden daher gewachsen, hängt einfach vom Timing ab, wie entsprechend die Bundesregierung diese Staatsschuldpapiere drucken wird. Aber das wird schneller laufen, als so mancher denkt, denn wir haben ja jetzt den Beschluss des Kabinetts, dass das Rentenniveau auf 48% konstant gehalten wird. Das ist ja das, was Hubertus Heil ja auch vorher schon wollte. Der Beschluss ist derselbe wie der, den die Ampel auch getroffen hat. Aber das soll steuerfinanziert werden durch eine Erhöhung des Bundeszuschusses, der bereits heute historisch gesehen so hoch ist, wie er noch nie war. Aber diesen historisch höchsten Bundeszuschuss werden wir jetzt nochmal erhöhen, um die 48% zu halten. Aus Steuereinnahmen. Das Problem ist bloß, die Steuereinnahmen reichen ja gar nicht, um die laufenden Ausgaben zu decken. Das heißt, die Aussage von Frau Baas, dass das steuerfinanziert ist, ist eine schlichte Lüge. Denn Tatsache ist, sie wird dafür Obligationen drucken müssen, also sich verschulden müssen. Wir drucken Bundesobligationen quasi, um unsere Renten in Deutschland zu refinanzieren. Eine Situation, die außerhalb von Kriegszeiten noch nie tatsächlich so durchgezogen worden ist. Wenn Sie die Beitragsbemessungsgrenze erhöhen, sagen wir mal vom Doppelten des Durchschnittseinkommens, das wir heute haben, zum Dreifachen, dann haben Sie natürlich kurzfristig mehr Einnahmen, weil Sie ja mehr Volumina und Substrat verbeitragen. Problem ist allerdings, dass die Rentenversicherung ein Lebensleistungsprinzip hat. Das heißt, wenn Sie bis zum Dreifachen des Durchschnittseinkommens verbeitragen, müssen Sie auch jemanden, der das Dreifache des Durchschnittsbeitrags zahlt, demjenigen 3 Entgeltpunkte geben, statt 2 im Maximum, die er heute bekommt. Und dann haben Sie in der langen Frist tatsächlich im Barwert überhaupt nichts gewonnen. Denn das, was der an zusätzlichen Beiträgen zahlt von heute, wird zukünftig zu zukünftigen Leistungsforderungen, also höheren Rentenansprüchen führen. Mithin, das wäre das Dümmste, was man machen kann. Das bringt nichts auf gut Deutsch. Wenn Sie Einkommensteuern erhöhen, natürlich, das schafft mehr Einkommen, aber keine mehr Beiträge. Also damit können Sie den Bundeszuschuss vielleicht refinanzieren. Aber nochmal, wir haben kein Einnahmeproblem in der Rentenversicherung. Die Rentenversicherung hat schlichtweg ein Ausgabenproblem. Wir sind zu viele, die Ansprüche stellen. Und das wussten wir seit Jahrzehnten und wir hätten uns seit Jahrzehnten auch darauf einstellen können. Die jetzige Diskussion macht es ja deutlich. Das, was zu tun gewesen wäre, wäre ganz einfach. Erstens, wir halten die Beiträge konstant statt die Rentenniveaus und lassen die Rentenniveaus sich im demografischen Prozess so nach unten entwickeln, dass wir nachhaltig unsere Rente finanzieren. Wenn man es genau nimmt, ist das nichts anderes als das, was die Agenda 2010 von Gerhard Schröder damals gemacht hat. Denn der Nachhaltigkeitsfaktor, den wir ja damals als Rürup-Kommission entwickelt haben, der macht genau das. Der hält die Beiträge konstant und lässt das Rentenniveau abschmelzen. Und dieser Nachhaltigkeitsfaktor ist ja schon von Hubertus Heil bis 2025 ausgesetzt worden und soll jetzt noch weiter ausgesetzt werden und nicht die demografischen Lasten auf diejenigen verteilen, die dafür zuständig sind. Denn das war ja unsere Idee damals. Der Nachhaltigkeitsfaktor sagt nichts anderes, als dass wir das sogenannte Beitragsprimat fordern. Also alle Jungen zahlen den gleichen Beitrag, wie alle Alten das auch getan haben. Und die Alten kriegen weniger Rentenansprüche deshalb, weil sie ja tatsächlich an dem Problem, das sie selbst darstellen, zugleich der Verursacher sind. Denn die geburtenstarken Jahrgänge haben ja damit angefangen, keine Kinder in die Welt zu setzen und sind damit unmittelbar diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass die Beitragszahler zur Aufrechterhaltung des Rentenniveaus einfach schlicht nicht da sind.
Anders als Professor Raffelhüschen betrachtet Roland Tichy, Herausgeber von Tichys Einblick, das Problem mit den Babyboomern, die nun in Rente sind. Im Interview äußerte er sich zu den Vorwürfen, die gegen die Boomer-Generation immer wieder geäußert werden.
Zunächst mal muss man sagen, dass diese Fiktion vom Boomer, vom Babyboomer, schon mal falsch ist. Das war eine Generation, in der die Geburten nachgeholt wurden, die während der Kriegs- und der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht stattgefunden haben, weil die Menschen vermieden haben, Kinder zu kriegen in Krieg, Vertreibung, Not und Bombenhagel. Das heißt also, das ist ein künstlicher Boom. Wenn man sich das anschaut, stellt man fest, dass seit 200 Jahren jeder Frauenjahrgang weniger Kinder kriegt als der Jahrgang vor ihm. Also ein Beispiel: die Frauen des Jahres, sagen wir 1921, haben weniger Kinder gekriegt als noch die Frauen des Jahrgangs 1920. Das ist eine ganz glatte Kurve, die nur verschoben wird durch ungewöhnliche Ereignisse, wie zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg. Da hat man eben versucht, Kinder eben nicht zur Welt zu bringen. Wer kann es den Menschen, den Frauen verdenken? Aber man hat ja die Vorstellung gehabt, man möchte 2 Kinder und das hat man dann nach 1950 in etwa gemacht und das ist die Boomer-Generation. Also wir sind ein bisschen, wenn man so will, auch die Glückskinder, die nachgeboren wurden, als der Krieg vorbei war und die Welt wieder lebenswert wurde. Marcel Fratscher kennt sich, glaube ich, mit der Debatte um Demografie und um Renten einfach nicht so gut aus. Er weiß zum Beispiel nicht, dass die Frage in den Nullerjahren, also um 2000, geführt wurde und zur Verlängerung des Renteneintrittsalters auf 67 geführt hat. Etwas, was wir jetzt alle erleben, die in diesen Jahren in Rente gehen. Damals ging man tatsächlich rationalerweise davon aus, dass es schwierig wird, das Verhältnis von Rentnern und Alten zu finanzieren, vor allen Dingen, weil die Lebenserwartung zugenommen hat. Aber will man jetzt Alte zwangstöten, damit sie nicht zu alt werden? Wir sollten doch froh sein, dass wir alle die Chance haben und das Glück haben, was sich Menschen immer gewünscht haben, älter werden zu können. Das den Menschen vorzuwerfen, finde ich schon irgendwie grotesk. Es gibt ungefähr 40.000, 50.000 Rentner, die mehr als 3.000 Euro Rente im Monat beziehen. Ich würde mal sagen, mit einem Monatseinkommen von 3.000 Euro kommt man in einer Großstadt nur sehr mühsam über die Runden. Das ist kein tolles Rentnereinkommen. Das soll jetzt noch wegbesteuert werden. Wir haben ja schon die Einkommenssteuer und die zahlen ja auch die Rentner. Auch das übersieht Herr Fratscher, dass es ja eine Rentensteuer gibt. Es wird schon die Rente besteuert. Als die Rente mit 67 eingeführt wurde, da war das eine faire Diskussion insofern, dass man, wenn man halt mehr Rentner hat und länger lebt, vielleicht da etwas tun muss, dann müssen die auch einen Anteil tragen. Die Aktiven höhere Beiträge, die in Rente befindlichen niedrigere Renten. Okay, aber mittlerweile haben wir ja einen millionenfachen Zuzug. Wir haben einen Zuzug von ca. 5 Millionen Menschen, von denen die wenigsten arbeiten. Wir haben heute 10 Millionen faktisch Arbeitslose. Wir haben 3,5 Millionen erwerbsfähige Bürgergeldbezieher, die nicht arbeiten und in den allermeisten Fällen noch nie gearbeitet haben. Dann haben wir 3 Millionen Arbeitslose, die bei der Bundesagentur für Arbeit registriert sind. Und dann haben wir mindestens 3 bis 4 Millionen Menschen, die entweder nur Minijobs oder ähnliches geringfügiges Einkommen beziehen oder als Aufstocker oder auf Kosten der Bundesagentur für Arbeit fragwürdige Fortbildungsseminare besuchen, damit sie aus der Statistik verschwinden. Wenn man die Zahlen zusammenzählt, landet man bei irgendwo zwischen 9 bis 11 Millionen Menschen, die keine Beiträge zahlen. Wenn man diese Menschen in Arbeit bringt, haben wir auf einen Schlag kein Rentnerproblem mehr. Wir haben kein gigantisches Rentnerproblem, sondern wir haben ein Unterbeschäftigungsproblem. Und das Unterbeschäftigungsproblem kann man nicht dadurch lösen, dass diejenigen, die arbeiten, noch höhere Beiträge zahlen und noch weniger an Sozialleistungen herauskriegen. Wir landen in einem System, in dem ohnehin schon derjenige bestraft wird, der noch arbeitet, und jetzt will ihn Fratscher noch stärker belasten und noch mehr bestrafen, statt dass er sich darum kümmert, warum 3,5 Millionen Erwerbsfähige im Bürgergeld nicht arbeiten gehen.
Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. So lautet eine in Buchform gefasste Sammlung islamkritischer Beiträge, herausgegeben von Carsten Linnemann und Winfried Bausback im Jahr 2019. Diese Beiträge zeichnen ein besorgniserregendes Bild von Einfluss und Ausbreitung des politischen Islam in Deutschland. Dennoch hat er sich in etlichen Gesellschaftsbereichen festgesetzt, etwa in Gestalt des Salafistenpredigers Pierre Vogel oder in Form einflussreicher Islamverbände, die offen mit den deutschen Sozialdemokraten kungeln. Immer öfter sieht man auch Mädchen und junge Frauen mit Hijab oder sogar Niqab durch deutsche Straßen laufen, ohne dass dies auf merklichen Protest stieße. Im Gegenteil wird die Islamisierung vor allem von Seiten der Linken zu einem Akt des Stolzes und der Emanzipation verklärt. So nimmt es auch nicht Wunder, dass mittlerweile Hijabs für kleine Mädchen im deutschen Otto-Versand angeboten werden. Die tunesisch-schweizerische Islamismus-Expertin Saida Keller-Messali erklärte, warum das nicht normal ist.
Ich glaube, man kann sich nicht genug darüber empören, weil auch ein Unternehmen natürlich sich Gedanken machen muss zu ethischen Fragen. Und wer ein bisschen informiert ist, der weiß, dass diese Art der Vollverschleierung eines kleinen Kindes einfach ein Übergriff ist. Ein Übergriff, der dem Kind nachhaltigen psychischen und physischen Schaden zufügt. Und ich bin sehr enttäuscht von diesem Konzern Otto, weil man gesehen hat, dass ihm Geld wichtiger als Moral ist. Ja, natürlich kann man alles verkaufen, wenn man keine ethischen Leitplanken hat. Wir wissen zum Beispiel, dass auch die Rechte des Kindes zu achten sind. Und gerade in einer demokratischen Gesellschaft, die die gleichen Rechte für Mädchen und Buben garantieren sollte, hat das Kind unabhängig von seiner Religion, unabhängig von seiner Herkunft, das Recht auf freie Entfaltung. Und diese Art, das Kind zu verhüllen, das entspricht übrigens dem Wunsch vieler nicht nur Fundamentalisten, sondern Terroristen in Afghanistan und anderswo. Die verpacken die Kinder und die Frauen auf diese Art. Ja. Und das ist einer demokratischen Gesellschaft einfach unwürdig. Diese Art der Verhüllung ist eine Art Kriminalisierung des Frauenkörpers, nämlich das vom Körper der Frau, und das bedeutet es letztlich, ja sogar schon vom Körper des kleinen Mädchens, Gefahr für den muslimischen Mann ausgeht, dass ihr Körper Quelle von Sünde ist. Das ist die versteckte Botschaft. Und diese Botschaft, die belastet die Frau ein Leben lang und nährt in ihr Schamgefühle für ihren Körper, welche sie fast nie mehr los wird. Und das andere ist, den Islamisten geht es um den öffentlichen Raum. Es geht darum, im öffentlichen Raum diese Kleidung zu zeigen. Und es geht darum, uns quasi daran zu gewöhnen, dass diese Kleidung ja etwas ganz Normales ist und dass sie quasi harmlos ist, indem sie uns im öffentlichen Raum aufzwingen. Das ist ein sehr politischer Akt. Wir haben gesehen, dass es Verbindungen gibt mit diesem Marktplatzpartner Aymazal, Verbindungen zur Türkei. Und wer sich ein bisschen informiert, der weiß, dass gerade die Türkei in letzter Zeit einfach einen sehr politischen Islam exportiert und sich eigentlich über die Kleidung der Frau durchzusetzen versucht. Es gibt jetzt Vorschriften, wie die Frauen sich anziehen sollen, und gerade in Europa. Und das ist überhaupt nicht harmlos. Das mit der Freiwilligkeit muss man immer hinterfragen. Man spricht von Freiwilligkeit, aber man vergisst dabei, den Gruppendruck zu erwähnen. Man vergisst dabei, dass diese Vorschriften aus einer sehr patriarchalen Gesellschaft kommen. Man vergisst zu erwähnen die Kräfteverhältnisse. Also diese Freiwilligkeit, die ist eigentlich sehr fragwürdig. Meine Erfahrung sagt mir, dass die Islamverbände immer für die Verhüllung der Frau sind. Sie haben sie immer gewollt und auch durchgesetzt. Wir hatten zum Beispiel in der Schweiz eine Debatte rund um das Verhüllungsverbot, und da waren die Islamverbände quasi geeint gegen das Verbot. Aber schließlich hat das Volk doch dafür gestimmt. Also ich will damit einfach sagen, die Islamverbände sind immer für die regressiven Geschichten rund um die Frau. Sie wollen sie verhüllt haben, sie sprechen dann von Schutz und sie solle geschützt werden und so weiter. Damit haben sie auch ein Männerbild, das sehr problematisch ist, weil diese Verhüllung geht ja davon aus, dass der Körper der Frau verhüllt sein muss, weil er sonst den Mann sündig macht. Ja, also das heißt, der Mann ist unfähig, seine Triebe zu kontrollieren. Sobald er eine Frau sieht, besonders mit offenem Haar, ja, kann er sich nicht mehr zurückhalten. Also das ist wirklich ein Bild vom Mann, das auch menschenunwürdig ist.
Migration ist eines der Hauptprobleme Deutschlands und Europas. Vor 10 Jahren fällte Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel die Urfehlentscheidung und öffnete die deutschen Grenzen. Seither stapeln sich für jeden sichtbar die Probleme. Die Todesrate durch Einwanderer aus islamischen Ländern ist drastisch gestiegen. Die Kommunen sind chronisch überfordert, der Sozialstaat überlastet, die Fachqualifikation der Migranten oftmals mangelhaft oder inexistent. Ganz zu schweigen von einer kulturellen Inkompatibilität, die jedoch totgeschwiegen oder, wenn zur Sprache gebracht, mittels Diffamiervokabel bestritten wird. Gerade Politiker, deren Hauptbegehr nicht im Volkswohl, sondern im Machterhalt liegt, machen einen großen Bogen um das Thema oder fassen es lediglich mit der Kneifzange an. Das spiegelt sich zunehmend im Wahlverhalten der Bürger wider. Im Ruhrgebiet könnte die AfD bei den Landtagswahlen am 16. September einen Durchbruch erringen. Darüber sprachen wir mit der AfD-Politikerin Angie Seeli-Zacharias.
Zu meiner großen Verwunderung scheinen die etablierten Parteien immer noch nicht bereit, die Realität, in der wir hier im Ruhrgebiet leben, anzuerkennen. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Wir in der AfD sind die Einzigen, wahrlich die einzigen, die tatsächlich diese Lebensrealität sowohl mündlich immer wieder ansprechen, um so auch die Belange der Bürger wiederzugeben. Wir sind aber wiederum auch die einzigen, weil wir diese Realität ansprechen, die dann auch entsprechend Lösungsansätze generieren können. Und ich glaube, genau das, sich der Wahrheit zu stellen, da sind die anderen weit von entfernt. Wir erleben etwas, das ist also zumindest bei den herkömmlichen Parteien absolute Realitätsverweigerung, weil man Angst hat. Man gibt sich Sprechverboten hin. Und wenn Sie mich fragen, was meinen Sie konkret? In Gelsenkirchen, ähnlich wie in anderen gebeutelten Ruhrgebietsstädten, haben wir natürlich das Problem mit der sogenannten Armutszuwanderung. Und wir haben schon vor Ewigkeiten allein hier in Gelsenkirchen mit unserer bereits jetzt schon vorhandenen großen Fraktion Lösungsansätze vorgestellt. Es ging zum Beispiel um das Thema EU-Freizügigkeitsrecht. Wir haben ganz klar von vornherein gefordert, die Ausländerbehörden müssen neu strukturiert werden. Wir müssen darauf pochen, dass die sogenannte EU-Freizügigkeit, wonach vor allem auch bestimmte Kriterien einzuhalten sind, die dann wiederum durch die Ausländerbehörden überprüft werden. Ich möchte nur am Rande erwähnen, gültiger Krankenversicherungsschutz. Ein Thema, über das wir dann inzwischen auch schon hitzig im Landtag debattiert haben. Sie müssen sich vorstellen, es kommen Menschen hierher, die von sich aus sagen, ich genieße die EU-Freizügigkeit. Sie verfügen über keine Krankenversicherung. Und was passiert in Deutschland und vor allem in diesen Städten, die mit über 10.000 Einwohnern aus diesen Gebieten zu kämpfen haben, wahrlich zu kämpfen haben? Ja, die Kommunen, wiederum das Land, dann kommen dann für die Krankenversicherung auf. Und das kann es nicht sein. Wir hebeln geltende Gesetzgebung, EU-Gesetzgebung aus, weil die Politik sich dieser Realität nicht stellen möchte. Und wir sagen ganz klar in Gelsenkirchen, wir werden bei einer AfD-Beteiligung oder bei einer AfD-Regierung, in welcher Form auch immer, den Nährboden für die Armutszuwanderung komplett entziehen. Das heißt, mit einer starken AfD in Gelsenkirchen wird es keine Anreize mehr für Armutszuwanderer aus Südosteuropa geben. Und damit beenden wir auch dieses kriminelle Geschäft von Mafiabossen. Ja, das Problem ist sehr groß und es ist sogar gerade dieses Jahr sehr deutlich geworden. Und da muss ich auch wieder mal sagen, warum ist die AfD so stark? Die AfD ist so stark, weil sie sich nicht unterwirft. Wir hatten jetzt in der Sommerpause diesen großen Skandal, übrigens dank der AfD aufgedeckt, wonach eigentlich, ja, ich sage jetzt mal so klammheimlich, das sogenannte Halal-Essen an einer Gelsenkirchener Gesamtschule eingebracht werden sollte. Es ist jetzt auch noch ungewiss, wie es jetzt weitergehen wird in der Thematik. Wir haben dazu sogar noch eine Sondersitzung nächste Woche im Rat der Stadt Gelsenkirchen. Aber Fakt ist, dass wir jetzt beobachten, dass diese Unterwerfung seitens der Politik auf jeden Fall da ist. Sie ist da und man ist bereit, sich dieser islamistischen Ideologie komplett zu unterwerfen. Und es würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten Jahren analog zu anderen Städten bald die Ramadan-Beleuchtung ansteht und noch viele weitere Schritte. Sie wissen, dass in sämtlichen Rathäusern in Nordrhein-Westfalen ja natürlich das Fastenbrechen gefeiert wird und so weiter und so fort. Die einen mögen es als Toleranz verkaufen. Wir sagen ganz klar, das ist Unterwerfung. Nichts anderes. Das ist reine Unterwerfung. Und mit uns wird es solche Dinge wie Halal-Essen an Schulen nicht geben. Und ich möchte Ihnen dazu explizit an diesem Beispiel verdeutlichen. Dieser eine Caterer, wie wir aufgedeckt haben, der diese Schule in Gelsenkirchen-Erle beliefert mit dem sogenannten Halal-Essen, wonach es dann auch nur noch halal oder vegetarisch geben wird. Also soweit sind wir dann auch schon. Kriegt also jedes sogenannte autochthone biodeutsche Kind das Gefühl, als sei es irgendwo in einem arabischen Land. Dieser Caterer beliefert weitere 13 Schulen in Gelsenkirchen. Das heißt, wir müssen da jetzt mal grundsätzlich Ordnung in diese ganze Thematik schaffen.
Nachdem die Zahl der Asylanträge in Großbritannien jüngst massiv gestiegen ist, haben etliche Menschen dort protestiert, gegen Übergriffe auf junge Mädchen und Hotels, die zu Asylunterkünften umfunktioniert wurden. Zudem sind die Menschen nicht länger bereit, die Tatenlosigkeit der Politik hinzunehmen. Die freie Journalistin Elisabeth Dampier präsentierte ihre Eindrücke.
Zunächst einmal muss man sagen, man kann eigentlich schon fast 10 Jahre zurückgehen zur legendären Brexit-Abstimmung. Da hat es alles irgendwie schon angefangen und seinen Lauf genommen, dass damals sich Menschen mobilisiert haben, um zu sagen, also wir müssen Immigration wieder unter Kontrolle bringen. Take back control of our borders war ja der Slogan. Und dann kommen wir ins Jahr 2018 wo diese Schlepperboote über den Ärmelkanal plötzlich extrem angestiegen sind, diese illegalen Überquerungen von Frankreich aus. Und seitdem sind über diesen Weg über 180.000 Menschen nach England illegal eingereist, ja, sich fürs Asyl zu bewerben. Und die Regierung musste diese Menschen ja irgendwie unterbringen. Und so kam es dann zu diesen Hotels oder Asylum Hotels, kosten Milliarden jedes Jahr. Und so kam es dann auch zum Prozess in Epping, der ausgelöst wurde durch den sexuellen Übergriff eines Asylbewerbers, der dort ungefähr eine Woche war, also gerade mal frisch angekommen war. Und die Menschen haben sich dann vor diesem Hotel und in der ganzen Stadt aufgestellt und dagegen protestiert. Und man muss auch dazu sagen, es waren lokale Anwohner vor allem. Und wenn man dann zurückgeht auf das Jahr nochmal 2019, als Boris Johnson mit dem Versprechen, Migration unter Kontrolle zu bringen, gewonnen hatte, ist das Gegenteil passiert. Ich meine, man spricht mittlerweile von einer Boris Wave, nach ihm benannt, auch der legalen Migration, ja, die so weit ging, dass man mittlerweile sagen kann, dass in den letzten 5 Jahren jeder 25. Mensch in Großbritannien eingewandert ist, seit 2020. Zuallererst einmal sind natürlich die Mütter auf die Straße gegangen, weil es ein Schulmädchen war und das vom Weg zur Schule passiert ist. Und es hat sich auch eine Gruppe gegründet, die heißen Pink Ladies. Die haben nicht direkt in Epping, aber auch in Epping protestiert und vor allen Dingen in Canary Wharf vor einem Asylantenhotel. Und eine andere Gruppe, die auch schon vorher gegründet wurde, hat sich auch solidarisiert mit diesen Frauen, the Women's Safety Initiative. Es waren wirklich sehr viele Frauen diesmal involviert, die gesagt haben, wir wollen, dass das wirklich jetzt von der Regierung ernst genommen wird, dass es aufhört. Wir wollen auch darüber bestimmen können, wer bei uns wohnt, was natürlich ein sehr, sehr natürliches Gefühl ist, dass man möchte, dass man irgendwo auch Einfluss nehmen kann und dass man auch darauf bestehen darf, dass da auch Sicherheit gewährleistet wird. Es war wirklich sehr, sehr friedvolle Proteste und im Zuge dieser Proteste hat sich dann auch diese Flag Force UK gegründet, also diese vielen Menschen, die sich da zusammengetan haben, um die Flaggen aufzuhängen. Interessanterweise von Flag Force UK, das sind auch viele Working Class oder Arbeiterklassen Menschen gewesen, weil die haben Leitern. Wie kommt man nämlich sonst an so eine Lampe ran? Oder auch Leute, die im Forstbereich arbeiten, die dann diese ganzen Flaggen aufgehängt haben. Und diese Personen haben dann zusammen protestiert. Man muss auch dazu sagen, dass 2 Personen dieser Bewegung auch schon verhaftet wurden, weil ihnen eben verboten wurde, die Flagge aufzuhängen. In den letzten 5 Jahren hat sich massiv etwas getan, was die Presse angeht, weil die Vorfälle sich einfach so gehäuft haben und dieser Unmut mittlerweile wirklich einfach nur reflektiert wird, auch in der Presse, dass man sagen muss, die Mehrheit der Medien hat sich wirklich auch hinter die Proteste gestellt. Und auch Politiker übrigens, also von Tory bis Reform, selbst Labour hat sich nicht komplett dagegen positioniert, weil sie einfach wissen, es wäre extrem unpopulär, dies zu tun. Deswegen kann man sagen, sie sind eigentlich im Gegensatz zu diesen Southport-Protesten vor einem Jahr weitgehend akzeptiert, also eine breite Akzeptanz.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr gibt es für Sie wieder eine Folge Argus Ohren. Diesmal mit Blick auf Männer in Frauengefängnissen, die Veränderung Deutschlands seit 2015 und überlastete Gerichte, die trotzdem massenhaft Meme-Klagen behandeln. Den nächsten Wochenrückblick können Sie am 13. September ab 5 Uhr morgens hören. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihr Robert Meyer.